2. Zwischen Militär und Katastrophe. Die Relevanzfalle. Klimaforschung gewinnt an politischer Bedeutung, wenn sie vereinnahmt werden kann. Am Himmel über Boulder malten Flugzeuge an einem klaren Septembermorgen 1963 weiße Kondensstreifen, als sich der Chef des National Center for Atmospheric Research, NCAR, Walter R. Roberts, im Hinterhof seines Instituts mit einem Journalisten der New York Times unterhielt. Roberts prophezeite, die Kondensstreifen würden sich bis nachmittags ausgebreitet haben und schließlich nicht mehr von Cirruswolken zu unterscheiden sein. In Regionen mit zunehmendem Luftverkehr dürften die künstlichen Wolken das Klima ändern, argwöhnte der Atmosphärenforscher. Der Einfluss des Menschen aufs Klima sei dann für das bloße Auge sichtbar. Die New York Times hiefte seine Ideen auf die Titelseite. Flugzeuge könnten Klima entlang der Routen ändern. Roberts meinte das nicht negativ. Seit dem Zweiten Weltkrieg hatten die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion in die Erforschung der Kontrolle von Wetter und Klima investiert. Wolken erschaffen, Dürren verhindern, Stürme umlenken. Solche Möglichkeiten gelte es auszuloten, betonte der Vorsitzende der National Academy of Science, NAS, in den USA, Detlef Bronk, im Jahr 1956. Der spätere Präsident Lyndon B. Johnson von der Demokratischen Partei warnte 1958 in einer Rede, die UdSSR könne das Wetter aus dem All ändern, Meeresströmungen manövrieren und das Klima der Vereinigten Staaten abkühlen. Nach der Explosion der ersten Atombombe 1945 mussten Meteorologen akzeptieren, dass menschliche Aktivitäten Einfluss auf das Wetter hatten. Die US-Regierung finanzierte Programme zur Erforschung möglicher Wetterfolgen von Nuklearschlägen. Mitte der 1950er Jahre simulierten Wissenschaftler an der Princeton University nahe New York mit einem Computermodell die Folgen eines Atomkriegs. In 3 Dimensionen zeigte das Modell, wie atmosphärische Zirkulation den radioaktiven Auswurf um die Erde verteilen würde. Der deutsche Meteorologe Fritz Möller, eigentlich Professor an der Universität Mainz, absolvierte Ende der 1950er Jahre ein Sabbatical in Princeton. Er wollte von seinen Kollegen wissen, ob sie ihre Klimasimulation mit der doppelten CO2-Menge in der Luft laufen lassen könnten. »Warum versucht ihr das nicht mal?«, fragte Möller, der Guy Callender-Forschung studiert hatte. Ein paar Monate später präsentierten sie das Ergebnis. Um 3 bis 5 Grad würde es wärmer. Das Resultat schwankte mit jedem neuen Modelllauf. 1,5 bis 4,5 Grad Erwärmung bei doppelter CO2-Menge spucken moderne Supercomputer aus. Der Ozeanograph Roger Revell schöpfte Verdacht. Die Menschheit könnte ein großskaliges Experiment ausführen mit ihren Abgasen, spekulierte er. Alarmiert wegen eines möglichen Klimawandels sei er indes nicht gewesen, erzählten seine Kollegen. Revell wirkte auf Fotos in jungen Jahren mit seiner lässigen Attitüde wie eine Wissenschaftlerversion von James Dean. Sein Charme half ihm, Kontakte in Ministerien zu knüpfen. Im Mai 1957, während des Internationalen Jahres der Geophysik, machte Revell hohe Millionensummen bei der Regierung locker. Eines der kleinsten geförderten Projekte sollte das berühmteste werden, das CO2-Experiment. Revell beauftragte einen Mitarbeiter namens Charles Keeling, einen Apparat zur Messung von Kohlendioxid in der Luft zu konstruieren. 1958 startete der junge Chemiker seine Messung vor einem Labor auf der Pazifikinsel Hawaii. Anfangs registrierte er 314 ppm, Parts per Million, also 314 Teilchen CO2 pro Millionen Luftteilchen. Die Datenpunkte von Keelings Kohlendioxidkurve ergaben mit der Zeit jene eindrucksvolle Grafik, welche aller Welt die menschengemachte Anreicherung von CO2 in der Luft demonstrierte. Die berühmte Keeling-Kurve. Eine im Takt der Jahreszeiten zitternde, dabei stetig steigende Linie, gerade so, wie es Guy Callender erwartet hatte. 1963 veröffentlichte er zusammen mit Kollegen und dem Auftrag des Umweltverbands Conservation Foundation den Bericht Implications of Rising Carbon Dioxide Content of the Atmosphere, der eine globale Erwärmung von 2 Grad bei einer Verdoppelung des Kohlendioxidgehalts vorhersagte. Im Frühjahr 1964 hörte die Linie plötzlich auf zu steigen. Nicht, weil kein CO2 mehr in die Luft gelangte, sondern weil Keeling seine Finanzierung weggebrochen war. Im Mai 1964 hatte er die Mittel wieder sichergestellt. Die Kurve kletterte weiter. Anfang der 1970er Jahre fiel Keeling etwas Seltsames auf. Gemessen an der Kohlendioxidmenge, die mit Abgasen aus Industrie, Verkehr und Kraftwerken in die Luft gelangte, fehlte laut seinen Messungen CO2 in der Bilanz. Der Anteil des Gases in der Atmosphäre nahm nur halb so schnell zu, wie er es in Anbetracht des Inputs eigentlich müsste. Keeling erinnerte sich. Sein Chef Roger Revell hatte 1956 vorgerechnet, dass Ozeane einen Teil des Kohlendioxids aufnehmen und den menschengemachten Treibhauseffekt abpuffern. 1965 warnte erstmals ein Regierungsbericht vor einer Erwärmung aufgrund des Ausstoßes von CO2. Das Science Advisory Committee des US-Präsidenten Lyndon B. Johnson mahnte im Report Restoring the Quality of Our Environment, dass die fortgesetzte Freisetzung von Kohlendioxid in die Atmosphäre durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe mit ziemlicher Sicherheit erhebliche Veränderungen bewirken und aus Sicht der Menschen schädlich sein könnte. Wie schon Keelings Studie 2 Jahre zuvor, ließ auch der Report Callenders Arbeit unerwähnt. »Goodbye New York, goodbye Washington«, schrieb Patrick Moynihan, ein Regierungsberater des republikanischen US-Präsidenten Richard Nixon, im September 1969 in einem Memorandum an seinen Chef. Bereits der zu erwartende CO2-Anstieg um 25% bis zum Jahr 2000 könnte für einen Anstieg der Meere um 3 Meter sorgen. Metropolen könnten versinken. Im Juli 1970 berieten Atmosphärenforscher 4 Wochen lang in Williamstown, Massachusetts, über mögliche menschengemachte Umweltprobleme. In ihrem Abschlussbericht stellten sie fest, dass Kohlendioxidabgase langfristig möglicherweise Effekte auf das Klima haben könnten. Das Thema sollte besser erforscht werden, mahnte der Report. Hierzulande veröffentlichte die Deutsche Physikalische Gesellschaft anlässlich ihrer Jahrestagung Ende September 1971 eine Pressemitteilung. Eine Verdoppelung des CO2-Gehalts in der Luft ziehe eine globale Erwärmung von 2,2 Grad nach sich, mahnte das Papier unter Berufung auf den Bonner Meteorologen Hermann Flohn, dessen klimatologische Weltkarten Schüler in der ganzen Bundesrepublik aus ihren Atlanten kennen. Flohns Linien markieren die Klimazonen. Roger Revell hatte in den 1970ern seinen James-Dean-Charme verloren und sah nun aus wie ein überarbeiteter Politiker. Seine Arbeit war die eines Forschungsmanagers geworden. Er übernahm Führungspositionen in der American Association for the Advancement of Science, AAAS, der weltweit größten wissenschaftlichen Gesellschaft, die unter anderem Science, die vielleicht einflussreichste Wissenschaftszeitschrift, herausgibt. 1978 schrieb Revell der Klimaforschung ihr politisches Schicksal auf. Eine Disziplin, die der Menschheit nicht helfen könne, sei wertlos. Klimaforschung ist insofern eine besondere angewandte Wissenschaft, als ihre Daseinsberechtigung, ihre Beziehung zum menschlichen Wohlergehen ist. Revell offenbarte den Zwiespalt, in dem die Klimaforschung bereits gefangen war. Sie kann nur prosperieren, solange ihr Thema relevant ist. Und relevant ist sie nur, solange sie das Schicksal der Menschheit verhandelt.